Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Das Motto der heutigen Episode ist mehr Digitalisierung bei knappen Kassen. Mein Name ist Markus Warnke, ich bin Manager im Bereich Public Sector der MGM Consulting Partners und heute sowohl Host als auch Mitdiskutant dieser Sendung. Digitalisierung und Staatsmodernisierung haben jetzt ein eigenes Ministerium. Und viele setzen große Hoffnung darauf, dass es nun aber wirklich vorangeht mit der digitalen Verwaltung. Die Praxis sieht heute meist noch so aus. Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung laufen oft dezentral und unkoordiniert nebeneinander her. Ergebnisse passen nicht unbedingt zusammen, Schnittstellen funktionieren nicht gut und viele Ressourcen verpuffen. Das ist nicht sehr effizient. Gleichzeitig werden die Digitalisierungserfordernisse ständig größer, die Mittel aber erheblich knapper. Deshalb spreche ich heute mit zwei verantwortlichen Praktikern der Digitalisierung aus Mecklenburg-Vorpommern darüber, was heute eigentlich schon möglich ist und machbar wäre, wenn man es richtig angeht. Unsere Leitfrage: Wie können wir mehr Digitalisierung bei knappen Kassen schaffen? Ich freue mich sehr, heute Hauke Rickertsen vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern und Raik Wittschan aus Rostock begrüßen zu können. Ihr beide seid ja sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren in der OZG-Umsetzung im Land Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte das große Vergnügen, das ein bisschen begleiten zu können und mitzuerleben, wie sich das entwickelt hat. Viele unserer Zuhörer wissen nicht genau, was Mecklenburg-Vorpommern da gemacht hat. Dabei ist das ganz, ganz spannend, denn Mecklenburg-Vorpommern nutzt das OZG als Chance, Projekte zentral, ressortübergreifend abgestimmt und unter Einbeziehung der kommunalen Vollzugsebenen zu steuern. Ich glaube, das war ein langer Weg, anfangs auch ungewohnt, entwickelte sich Zusammenarbeit aber dann zu so einer neuen Normalität mit inzwischen dauerhaften Strukturen, auch über das Programmende hinaus und mit effizienter Umsetzung einer Vielzahl von Projekten. Ich glaube, diese Erfahrungen sind sehr spannend und anregend und zumal wir in diesem Podcast sowohl ja die Perspektive des Landes wie auch einer großen Kommune vertreten haben. Also lasst uns gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen auf echte Erfahrungen bei der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsebenen, auf Herausforderungen, Lerneffekte, auf Möglichkeiten, die durch Programm- und Portfolio-Management entstehen. Und nicht zuletzt lasst uns ein bisschen über die menschliche Komponente in der Digitalisierung sprechen. Bevor wir einsteigen, stellt euch doch nochmal kurz vor, was macht ihr, was verbindet euch mit dem Thema OZG in Mecklenburg-Vorpommern?
Okay, ich fange dann mal an. Mein Name ist Hauke Rickertsen. Ich durfte die OZG-Umsetzung von Beginn an begleiten, zunächst auf Seiten von IT-Dienstleistern, dort auch die Entwicklung des M4-Service-Portals in Mecklenburg-Vorpommern mitverantworten dürfen. Und seit 2022 bin ich als Angestellter des Innenministeriums Referent in dem zentralen Referat für die Gesamtsteuerung der Digitalisierung, auch der OZG-Koordinator des Landes Mecklenburg. In dieser Funktion durfte ich auch ein zentrales OZG-Programm für die Koordinierung der OZG-Umsetzung im Land mitleiten. Soweit erstmal. Raik?
Ja, gerne. Mein Name ist Raik Wittschan aus der schönen Hansestadt Rostock, Stadtverwaltung Rostock. Wir haben seit 2020 ein Amt für Digitalisierung und IT. Das wurde relativ früh erkannt, welche Wichtigkeit das auch in einer Kommune hat. Dort in diesem Amt für Digitalisierung und IT leite ich den Fachbereich Modernisierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte und auch OZG. Ich habe da ein Projektteam von 8 Projektmanagern. Und wir haben natürlich maßgeblich, als das Landesprogramm gestartet ist, auch uns das Thema angenommen. Wir haben sehr früh erkannt, dass das wichtig ist. Ursprünglich, also dieses Team war nicht gleich, da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail zu, ist das so entstanden. Die Pflanze war so am Anfang eine kleine Stabstelle, E-Government, da kommen wir eigentlich her. 2 Leute haben das rechtzeitig erkannt. OZG 2017, da gibt es Handlungsbedarf und waren, so ich das mal nennen, ganz gut vorbereitet. Sind dann mit dem OZG-Programm sehr früh zusammengekommen und ich würde mal so sagen, wir haben es auch aus Rostocker Perspektive seit Anbeginn, und das muss ich auch so zum Land spiegeln, als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und sind dann dort diesen gemeinschaftlichen Weg durch das OZG-Programm MV gegangen.
Wunderbar, vielen Dank für nochmal auch die Hintergründe, die ihr habt. Ich hatte das Vergnügen, diese letzten dreieinhalb Jahre im Land Mecklenburg-Vorpommern diesen Prozess auch zu begleiten. Ich gucke also heute in unserem Gespräch auch so ein bisschen aus der Außenperspektive, was ist vielleicht auch das Besondere im Vergleich auch zu anderen Bundesländern. Ich habe das als sehr spannenden Prozess empfunden, sowohl auf der strukturellen Seite, aber auch im Miteinander. Da ist wirklich sehr viel gewachsen, darüber wollen wir heute sprechen. Aber heute geht es vor allem auch um eure Erfahrungen. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf das OZG-Programm, auf die Einführung im Land, Was waren so aus eurer Perspektive eigentlich die wichtigsten Erfahrungen aus diesen inzwischen ja 3,5, fast 4 Jahren?
Ja, die wichtigsten Erfahrungen. Ja, die im Grunde genommen die erfolgreiche Umsetzung ist bereits von Beginn an eine Kulturfrage auch. Also wir hatten uns als, wir wurden als Innenministerium mandatiert, von den anderen Fachressorts ein zentrales Koordinierungsprojekt aufzusetzen. Und die Aufsetzung der Entscheidungsstrukturen, also wirklich effizienter Entscheidungsstrukturen hin zu unserer CEO, Frau Ulbrich, wurde eben dadurch erleichtert, dass da auch dieses Führungsverständnis da war, diese OZG-Umsetzung zentral verantworten zu wollen. Wir hatten wirklich einen kurzen Draht zu der Entscheidungsebene. Es war auch im Rahmen der Umsetzung des OZGs auch immer wichtig, denn, und das ist das zweite wichtige Thema, wir waren ein lernendes Programm. Und wir mussten auch viel lernen, dass wir laufend eigentlich hinterfragen mussten, gehen wir noch den richtigen Weg mit der Variante, wie wir die OZG-Umsetzung angehen, strukturell, von der Methodik her. Und nicht zuletzt haben wir sogar eine Evolution der Ziele zugelassen. Wir mussten auch das Ziel korrigieren. Da kommen wir später vielleicht im Detail nochmal. Eine Zielkorrektur war das, dass wir das Programm verlängern mussten. Das alles ist nun möglich, wenn man da auch einen engen Draht zur Führung hatte und die dort diesen Prozess mitleitet. Ein letzter wesentlicher Punkt, last but not least, ist wirklich die Einbindung der wichtigen Stakeholder. Die Vernetzung im Land, das gilt einerseits natürlich horizontal. Wir haben in allen Fachressorts OZG-Koordinatoren etabliert, die dort unsere Schnittstelle zur Fachlichkeit waren. Und auch diese Teamarbeit, die es bedarf für die OZG-Umsetzung von Fachlichkeit und zentrale IT-Koordination als Scharnier dann begleitet haben. Und natürlich vertikal, föderal die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Zusammenarbeit mit den Kommunen, da sind wir als Land Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so unbeleckt gewesen. Wir haben bereits vor über 20 Jahren einen Lenkungsausschuss kooperatives E-Government gegründet, um kooperative E-Government-Projekte zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam anzugehen. Angefangen beim Landesnetz, dann auch über zentrale Basisdienste, wie zuletzt auch dem M4-Service-Portal. Wir haben ein gemeinsames Programmmanagement etabliert als Gremium. Dieses gemeinsame Programmmanagement sah vor, dass auch Vertreter der Spitzenverbände und des Zweckverbands EGO-MV, der durch den Städte- und Gemeindetag getragen wird, dort laufend mit uns partizipativ das OZG-Programm geleitet hat. Wir haben wirklich dort Einzelprojekte besprochen, freigegeben, im Umsetzungsstand besprochen, gemeinsam Standards für die Umsetzung immer wieder hinterfragt und überarbeitet. Und das war meiner Ansicht nach der zentrale Erfolgsfaktor für die Umsetzung. So, ich habe euch nicht zu viel vorweggenommen.
Nee, ach, da gibt aber noch genug, um für Lichter zu reden. Also als kreisfreie Stadt, gerade OZG-Kontext, Verwaltungsleistungen der gemeindlichen Seite, der Landkreisseite, was war so unser Erfolgsrezept, möchte ich mal so nennen, oder so zurückgeschaut, dass wir ein bisschen proaktiv unterwegs waren, auch als Stadt. Denn als das OZG-Gesetz 2017 verabschiedet wurde, haben wir bei uns an der Verwaltungsspitze sehr, 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 sehr früh adressiert, Leute, das wird nicht nebenbei in der klassischen Nicht-Projektkultur in einer Verwaltung funktionieren. Das Mengengerüst, wir haben es damals noch ernst genommen, 575 Verwaltungsleistungen und Tausenden von Leica-Leistungen dahinter, das schaffen wir nun mit einem Profiteam und haben da eigentlich sehr früh bekommen, genau das aufzubauen. Das heißt, wir haben uns wirklich neue Stellen besorgen können. Wir haben dort Profile entwickelt, was wir dafür brauchen. Wir waren ja auch schon sehr früh in dem Kontext Film und Ähnliches unterwegs und haben ja auch schon erkannt, dass Projektkultur in der Verwaltung schwierig ist, Projektmanagementmethoden, naja, ehrlich, so eher unterschwellig unterwegs sind und haben dann so Zeitraum 2018, 19 bis 21, 22 ein leistungsstarkes Projektmanager-Team aufgebaut mit den Kernkompetenzen PRIZ 2, BPNN, FIM, Methodenexperten und waren somit gut vorbereitet. Und ehrlich gesagt hat das wie ja Topf auf Deckel passiert. Ich wollte was anderes sagen, das ist vielleicht für den Podcast nicht geeignet. Also letztendlich war das ein Volltreffer, als das OZG-Programm, natürlich haben wir auch darauf hingewirkt, dass dieses Programm auch genauso ausgestattet wird, dann, solange diese generelle Umsetzung in die Hand genommen hat. Zwei Dinge noch, die noch wissenswert sind. Hauke hat es ja schon erzählt, diese kooperativen Projekte, da hat auch die Hansestadt Rostock mit dem DVZ zusammen so ein kooperatives Projekt aufgesetzt, dass wir unsere Landesplattform, das Enforce-Service-Portal, bedarfsgerecht auch für Kommunen erweitert haben. Das war so diese Aufbau einer E-Government-Plattform bis zum Jahr 2019. Auch da haben wir uns aktiv mit reingebracht, weil uns immer klar war, keine Kommune kann alleine OZG umsetzen. Dieser Irrglaube, der sehr, sehr lange Bestand hatte, ist vollkommen vorbei. Also wir können einen eigenen Wirkungskreis irgendwo etwas da noch auf die Reihe kriegen, aber alle Verwaltungsleistungen des übertragenen Wirkungskreises müssen wir einen generalisierten gemeinschaftlichen Ansatz haben. Den haben wir immer und immer wieder gebetsmühlenartig gegen sehr viele Widerstände, gegen Misstrauenskollegen, nicht nur bei uns, auch im kommunalen Raum adressiert. Und im Grunde genommen das Ergebnis, was wir jetzt haben, zeigt auch, schau mal, wir haben Recht behalten. Es geht nur gemeinschaftlich, es geht auch nur wirtschaftlich gemeinschaftlich. Und Eva hat es ja dann noch eine Nummer größer gemacht, wo ich gesagt, lieber einen schlechten Standard und gemeinsam voranbringen und ihn entwickeln, als irgendwo alleine sich irgendwo verlieren. Denn eins wissen wir auch im Vorfeld, wir haben jahrelang versucht, irgendetwas auf die Straße zu kriegen. Und wenn das irgendwo Bundes- oder Landesleistung war, mal da irgendwann ein Formular zu entwickeln, war ja ein Jahreszyklen. Wir hatten da in dieser ersten Phase der OZG-Geschichte mal ausgerechnet bis zum Jahr 2250, wie eigentlich bräuchten wir der Geschwindigkeit, bis wir so einige Antragsstrecken der Verwaltung online hatten. Und das ist vielleicht noch so der dritte Punkt. Wir haben von Anfang an entgegen auch häufig politischen Statements ein klares Erwartungshaltungsmanagement gemacht. Und gesagt, also OZG ist nicht die Verwaltungsdigitalisierung. Ihr, liebe Verwaltung, habt jetzt nicht sofort den ganz großen Benefit, sondern wir haben gesagt, es ist erstmal bis zur Rathaustür das Frontend. Damit haben wir ein bisschen weniger Besucherströme. Es ist stark im Scope Nutzer für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen. Das ist das Hauptziel. Und die Umsetzungsarten sind halt schwierig und auch die Integrationsarten sind schwierig. Kommen wir vielleicht nachher noch im Detail zu. Da haben viele aber auch gesagt, ja, okay, alles klar. Was kommt da an Aufwand für mich zu? Und wir verstehen das alle als Anfang der Digitalisierung, als Beginn gemeinschaftlich vorzugehen. Und deswegen haben wir in diesen Jahren, wo das Programm da auch gestartet ist, 2021, 2022, auch ganz viel durch die Verwaltung, also dieses Erwartungshaltungsmanagement getrieben. Und haben uns da auch einen Namen und ein Standing reingeholt. Also jetzt kennt jeder dieses Team OZG, Amt für Digitalisierung mit ihren Kontexten. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, den man braucht, Akzeptanz von einem zu wissen, dass man letztendlich auch dann dieses ganze Thema Digitalisierung der Verwaltung weiterdenken kann.
Was ihr gerade erzählt, ist spannend und für euch, glaube ich, sehr inzwischen selbstverständlich euch zugewachsen. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Also dass über die Ressortgrenzen hinweg tatsächlich solche Abstimmungen gemacht werden und es zugelassen oder auch unterstützt wird, dass sowas zentral gesteuert wird, Hauke, wie du es anfänglich erzählt hast. Das ist ja auch ein Prozess gewesen, der erstmal wachsen musste, wo auch Vertrauen wachsen musste, dass es geklappt hat. Ich erinnere mich so an die allerersten Gespräche, die wir da hatten. Das war schon so, aha, wieso möchte das Innenministerium jetzt eigentlich sagen, was wir an Digitalisierung zu machen haben? Und das musste so ein bisschen zusammenwachsen. Und ich finde das eine wichtige Komponente, weil das ist halt nicht selbstverständlich. Und es ist trotzdem gelungen, auch zwischen Land und Kommunen zusammenzuarbeiten. Das werden alle wissen, die an der Schnittstelle aktiv sind. Das ist auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass man sich darauf einigt, wir machen das gemeinschaftlich. Und ich finde, das Land Mecklenburg-Vorpommern, auch die kommunale Seite, haben da einfach viel Mut bewiesen, also ihr beide auch, zu sagen, das machen wir jetzt. Wir glauben dran, wenn wir die richtigen Leute zusammenbringen, die wirklich was gestalten wollen, dass wir das auch hinkriegen und dass dann auch möglich sein wird, über die jeweiligen Verantwortungsbereiche hinaus sich zu einigen auf Standards, auf Vorgehenmodelle, auf ja auch darauf, was eigentlich gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und das zeigt sich und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Man braucht halt auch Menschen, die das dann auch sich auf dieses, ich nenne es jetzt mal Experiment einlassen, was anfänglich ja auch noch einen unsicheren Ausgang hatte, ob das gut funktioniert oder nicht. Wie habt ihr das erlebt? Ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine Unterstellung meinerseits zu sagen, dass das für euch herausfordernd war, aber wie habt ihr diesen Zusammenarbeitsprozess erlebt?
Jetzt wieder mal bezogen auf die beiden Aspekte, unterschieden ressortübergreifend und Zusammenarbeit mit den Kommunen, würde ich erstmal bei den Ressorts beginnen. Wir haben ja dort Herausforderungen der fachlichen Verantwortlichkeit, die zumindest in der Vergangenheit mit IT dann wenig zu tun hatte, obwohl sie einen eigenen Rechner auf dem Tisch hatten, aber zumindest nicht die Verantwortlichkeit für Online-Dienste bei sich sahen. Das zu befördern, dort die Verantwortung zu etablieren und auch die Zusammenarbeit zu verbessern, war natürlich bei einigen Fachbereichen einfacher und bei anderen schwerer. Es hat was zu tun mit Vorerfahrung vielleicht in diesen Fachbereichen, aber möglicherweise auch Überlastung, die es in gewissen Fachbereichen gibt. Daher will ich da durchaus nicht immer kritisch drauf schauen, sondern wir müssen ja auch gucken, wie wir dann folglich auch dort in diesen Bereichen den Vorbedingungen eben gerecht werden. Somit sind wir 2023 dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen gemeinsam priorisieren. Und diese Priorisierung war natürlich eine Priorisierung, die eigentlich von den Online-Diensten herkommt. Welche Online-Dienste sind wirklich wichtig? Aber wenn wir ehrlich sind, war am Ende natürlich auch entscheidend, welche Fachlichkeiten machen mit. Da haben wir eine Koalition der Billigen. Und da gibt es einige Fachbereiche, gerade bei uns, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, das sind Vorreiter in der Digitalisierung. Die haben schon auch lange Digitalisierung gemacht. Die haben ja auch sind die wesentliche Schnittstelle zu den Bürgern bei uns im Land. Und mit denen haben wir wirklich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit dann etabliert. Und das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir auch sehr viel kurzfristig auf die Straße bringen konnten. Die andere Ebene ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Auch hier ist es natürlich so, dass es durchaus natürlich konkurrierende Interessen gab in der Vergangenheit. Die Hansestadt Rostock hat schon in der Vergangenheit sehr stark immer auf die kooperativen Komponenten gesetzt. Es gibt auch Kommunen bei uns im Land, die vielleicht auch bedingt dadurch, dass wir als Land nicht frühzeitig genug die zentralen OZG-Dienste bereitstellen konnten, auch auf Eigenlösung gesetzt haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit der Hansestadt Rostock auch einen Partner gewinnen konnten, die bereit standen und sofort gesagt haben, wir pilotieren, wir machen mit. Ja, und diese Piloten braucht man, damit nicht alle Kommunen, wir haben ja viele Kommunen gleichmäßig diesen Aufwand tragen müssen, den eine Pilotierung seines Online-Dienstes mit sich bringt. Und das war, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass man auch die Menschen hatte im Land, die bereit waren, mitzuarbeiten, diese Arbeit zu investieren, die es jetzt Arbeit investieren konnten, sich entsprechend eingebracht haben auf allen Ebenen. Wie eben bei so direkt, ne?
Also, was gut ist, guter Staffelstab, also, ich weiß gar nicht, ich will es auch nicht das überborden, aber ich habe mir sehr früh das Commitment von der Verwaltungsspitze abgeholt. Also aus diesem Programm, da wird das Geld bereitgestellt, der wird Dienstleister bereitgestellt. Wir haben nie wieder so eine Effizienz. Ich sage, das ist befristet, wir nehmen alles mit, was kommt. Das heißt, das im Umkehrschluss hieß es, Verwaltungsspitze hat gesagt, EVA first oder OZG-Programm first. Alles, was von da kommt, nehmen wir. Wir haben, glaube ich, fast alle Dienste, die für uns im Übertragungs- und Wirkungskreis dort waren, mitgenommen, bis auf 2, 3 Ausnahmen. So Breitband in der kreisfreien Stadt war nicht so gleich ganz hochpräsent. Wir haben sonst fast alles pilotiert und in Betrieb genommen und sind jetzt in der glücklichen Situation und haben das eine Effizienz hingekriegt mit diesen externen Dienstleistern, mit den Unterstützungsleistungen und. Das hat man nie im Leben. Wir haben auch bei uns letztendlich Klausurtagungen gemacht, weil auch meine Projektmanager und viele Betriebsaufgaben, die hatten wir ja gar nicht. Ne? VPS, Zertifikat, das ist alles hier OSCI, das ist alles Neuland, neue Begrifflichkeit gewesen. Da haben wir ganz viel auch, und zwar eingeschlossen, 2 Tage lang, alle ongeboardet, dass man dann heutzutage redet, da jeder, okay, Eva, diese Bildung, ja, mach ich mal schnell fertig. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich weiß, dass viele andere, also, was meinen die damit, was ist das eigentlich so, was haben wir gar nicht. Das war auch eine harte Prozess wird so im Jahr 22, Anfang 23, das alles zu etablieren, das ist uns gut gelungen und wir konnten uns immer wieder auf Expertise per Fingerschnipp, entschuldige Hauke, dass ich so sage, aus dem Programm bedienen. DVZ, ich brauche mal den, ich brauche mal den, ich brauche mal den. Wir hatten direkt Durchgriffe auf Themenfeldführer, wir sagen, du hast da Mist gebaut, dein Antragsteller hat den Fehler. Das war effizient. Wir konnten wirklich sehr früh auch kommunale Belange bis zum Themenfeldführer durchreichen. Diese Chance hat man nur einmal im Leben. Die haben wir wahrgenommen und ich sage es ja immer noch, Rostocker OZG-Umsetzung ist eine Erfolgsstory. Ist nur leider ein bisschen aus dem Kontext und aus der Begeisterung der Politik gefallen. Ich habe auch einmal bei uns in der Bürgerschaft das mal vorgestellt, wo man so sagen wollte, na, wie weit seid ihr denn? Habt ihr dann was fertig gekriegt? Gesagt, alles, was ging, haben wir umgesetzt. Seitdem ist auch Ruhe bei dem Thema und die Mengengerüste sprechen ja für sich. Also wir werden nachher, wenn wirklich dann auch die letzten auch noch Bau in Betrieb genommen haben, bald die 500 Verwaltungsleistungen kratzen, die dann in 250, 300 Online-Diensten zu Hause sind. Das sind Mengengerüste, wo ich sagen kann, gute Arbeit, gemeinschaftliche gute Arbeit und da schaue ich wirklich auch gerne zurück. Und eins noch, ich bin auch gleich fertig, ich fand es total toll, auch mal Programmmanagement gelernt zu haben. Also auch einfach, weil Verwaltung und Programme, das sind, Projekt ist ja schon ein Begriff, der mit der Verwaltung nicht passt, aber Programme kennt man gar nicht. Da Da haben wir auch unwahrscheinlich viel mitgenommen. Diese Learnings haben wir jetzt zum Beispiel auch in ein IT-Redesign-Programm übernommen. Und das kann ich nur sagen, wir haben viele Großvorhaben in der digitalen Transformation einer Kommune. Und dann kann man da entsprechend auch ansetzen.
Hauke, du wolltest da nochmal reagieren.
Ich wollte einen Aspekt nochmal hervorheben. Auf mir musste erstmal bewusst werden aus meiner Landesperspektive, dass die Herausforderungen, die wir auf Landesebene haben, in der Abstimmung zwischen der Fachlichkeit in den Fachressorts und der zentralen IT-Koordination, dass es ja auch nicht die Kommune gibt, sondern es diese Herausforderungen auch auf der kommunalen Ebene gibt, dass da eine zentrale Digitalisierungsstelle dann überhaupt auch mal auch die Fachlichkeit auf der Vollzugsebene natürlich mitnehmen muss und begeistern muss. Das ist eine Herausforderung, wo ich sehr dankbar bin, dass die auch kommunale Ebene auch sehr gut gemeistert wurde. Von den Digitalisierungsverantwortlichen, denn diesem habe ich meine Ansprechpartner gewesen, nicht die fachlichen Amtsleiter dort. Das war eine große Herausforderung, auch kommunikativ.
Ja, ich habe gerade auch schon mal von den Erfolgen gesprochen, auch von den Umsetzungserfolgen. Mecklenburg-Vorpommern ist ja als Flächenland mit einer durchaus begrenzten, auch finanziellen Ausstattung in dieser OCRG-Bundesplattform irgendwie unter den Top 5 gelandet. In der OCRG-Umsetzung, da gucken ja ganz viele hin, wie viele Dienste sind hinterher online. Ich hatte den Eindruck, auch bei dem, was ihr gerade gesagt habt, dass eine ganz wesentliche, ein ganz wichtiges Ergebnis dieser OCRG-Umsetzung auch die Tatsache ist, dass einfach ganz bestimmte Zusammenarbeitsstrukturen, auch Formen wie Programmstandards hattet ihr gerade genannt, also Standardisierung von Vorgehensmodelle, Programmmanagement, Zusammenarbeitsstrukturen und eine ganze Menge Dinge eigentlich entstanden sind, die es vorher nicht gegeben hat, auf die man aber eigentlich nicht guckt, wenn man tatsächlich nur auf die Online-Dienste schaut. Würdet ihr das ähnlich sehen und vielleicht anders gefragt, was sind die wichtigsten Dinge, die ihr in den jeweiligen Perspektiven aus diesem Programm gelernt habt?
Ja, diese Entscheidungsstrukturen, die sind eigentlich das Allerwichtigste. Da sind ganz viele Stakeholder, die einbezogen werden müssen in der Umsetzung, dass da die Kommunikation, die Zusammenarbeit stimmt, die gut organisiert ist. Das ist erstmal das A und O. Was darüber hinaus noch hinzukommt, ist, dass man natürlich auch überhaupt erstmal Grundsatzfragen klären muss und Standards festlegen muss, wie wir Leistungen umsetzen wollen. Wir haben ja im Grunde genommen zwei Pfade bei uns gehabt, immer in der Umsetzung, wie wir gesagt haben, grundsätzlich EFA first, also das Einer-für-Alle-Prinzip, ein Themenfeldführer, beispielsweise das Schleswig-Holstein stellt uns den Wohngeldantrag zur Verfügung oder das Land Bremen, die Elterngeld, den Elterngeld-Online-Dienst, dass wir deren Umsetzung priorisieren. Und die zweite Ebene, zweite Pfad ist dann auch Eigenentwicklungsprojekte auf Basis unseres M4-Service-Portals, in dem wir sehr gut waren, weil wir auch schon bereits vor der OZG-Umsetzung im Rahmen der Umsetzung von der EG-Dienstleistungsrichtlinie auch sehr gut eigene Online-Dienste gebaut haben und dort Standards schon vorhanden waren, dass wir für diese beiden Bereiche sogenannte Fertigungsstraßen entwickelt haben. Gesagt haben, wir müssen ganz klar definieren, wenn ich nun für eine Leistung diesen Digitalisierungspfad beschreite, dass diese Schritte wirklich Hand in Hand gehen, die notwendig sind, um zum Ziel zu kommen. Da war es ein wesentlicher Lerneffekt für mich gewesen, auch politisch, dass man sich da auch nicht hetzen lassen muss. Wir haben 2021 sind wir gestartet in der OZG-Umsetzung. Wir haben gesagt, verdammt, wir müssen jetzt ganz viel Gas geben. Wir müssen Ende 2022 fertig sein. Dann hatte man plötzlich 70 Berater, die man leiten musste, die in allen Themenfeld dann eruiert haben, welche Online-Dienste stehen denn schon bereit. Und die nächsten 2 Jahre haben wir mit Warten auf EFA verbracht. Ich überspitze jetzt sehr bewusst, ein paar EFA-Dienste waren dann fertig, aber habe ich daraus gelernt, wir müssen erst lernen, wie es geht und dann skalieren. Wir haben aufgrund des politischen Drucks, auch jetzt OZG umsetzen zu müssen, haben wir versucht, auch in der Fläche alle Themenfelder jetzt zu bedienen und dort die Umsetzung voranzutreiben. Aber im Grunde genommen hätten wir erst anhand einiger priorisierter EFA-Dienste bis zum Ende den Prozess durchdeklarieren müssen. Es war ja beispielsweise föderal auch viele Grundsatzfragen der Finanzierung, datenschutzrechtlich oder vergaberechtlich, die waren noch gar nicht geklärt, beziehungsweise wir mussten das auch für unser Land beantworten. Und da ist durchaus ein Lerneffekt gewesen, diese Fertigungsstraßen erst anhand von Piloten aufsetzen und dann skalieren, so blicke ich nun auch weiter, ne, in Richtung Ende-zu-Ende-Digitalisierung gehen oder in Richtung Registermodernisierung, werden wir viel lernen können aus diesem OZG-Programm.
Ja, da fällt mir ganz gut ein, Hauke, die vielen Varianten der AVV zu unterschreiben. Also für eine dieser Sache gab es dann auch manchmal drei verschiedene Vorhaben. Also diese Learnings auch haben wir dann mitbekommen als Kommune auch, haben es auch gemeinsam getragen oder auch ertragen. Das kann ich mir gut vorstellen, wie dann wirklich auch der föderale Staat dann sich versucht, dort zu vereinheitlichen mit den verschiedenen Interessenlagen. Aber aus der kommunalen Sicht, das ist ja so ein bisschen meine Rolle. Ich habe es geliebt zum Beispiel auch. Wir haben Pilotierungsleitfaden. Also wie mache ich es konkret jetzt, wenn ich so hier, ich melde mich als Pilotierungsbehörde, haben wir Leitfaden entwickelt. Haben wir dann auch das hier, Rostock hat sich das angenommen mit Dienstleistern, die aus dem Programm gestellt worden sind, haben die diesen Leitfaden erarbeitet in einer astronomischen Zeit. Das waren Rahmenrichtwerke. Wir haben weiter diese Methodiken auch gemeinschaftlich entwickelt, damit das wirklich Bund, Land, Themenfeldführer, Steuerungskreise, Kommune, alles zusammenwirkt. Ne? Und da gab es so für uns auch nochmal so zwei Learnings, die auch bis heute noch reinreichen, die werden uns noch die nächsten Jahre total begleiten. Durchs OZG kommen eigentlich neue Verantwortlichkeiten und Betriebsaufgaben auch in eine Kommune. Also Hauke hat es ja schon so lustig gesagt, das habe ich schon früh mit Fingerzeig immer gesagt, ihr werdet Produktion bekommen, die Verantwortung für die EFA-Dienste. Das ist nicht euer, das ist nicht unser Beritt, sondern euer. Da wurde es ja von vorhin dargestellt, aber auch wir in der Kommune haben auf einmal neue Geschäftsfelder, die wir in keinem Geschäftsverteilungsplan oder irgendwo zuordnen können. Das muss man erstmal verstehen und akzeptieren. Und das lässt sich in kein Silo pressen oder in irgendeine Zuständigkeit, sondern da muss man stark im Querschnitt denken, ganzheitlich strategisch etwas angehen. Und da sind wir auch immer noch dabei, aber da haben wir schon sehr früh das versucht zu adressieren und haben da, denke ich mal, auch schon die ersten Erfolge, dass dieses Verständnis da ist. Wir müssen stark im Querschnitt denken, Plattform, strategische Ansätze verfolgen. Und das war ein guter Mitnahmeeffekt. Das zweite ist die Projektmanagementkultur. Also Kommunen sind ja häufig veranlagt dazu, okay, ich habe hier ein Projekt, mach nichts dazu, sag zu dem, der nicht schnell genug weglaufen konnte, es ist dein Projekt, kümmere dich um alles. So, und das war natürlich eines der schwierigsten Aufgaben zu sagen, nee, ich habe jetzt hier einen Projektmanager gestellt, der kümmert sich um die Koordinierung. Das, was Rostock leisten muss, in Absprache mit dem Programm. Das ist seine Rolle. Der macht nicht die einzelnen Tätigkeiten. Ich muss selbst auch meine eigenen Projektmanager immer wieder daran erinnern, du hast in diesem Projekt die Rolle des Projektmanagers, alles anderes entsprechend adressiert und gemanagt. Wir haben dann auch eine sehr gute Projektmanagement-Software eingeführt dafür. Also schon vorher schon hatten wir es auf dem Zettel, aber dann kam es auch richtig zu wirken. Wenn du so 30, 40, 50 echte Projekte managen muss mit verschiedenen Akteuren, geht das auch nicht mehr. Und das war so ein wesentlicher Schritt in Richtung Projektkultur, die wir vorangetrieben haben und sind da jetzt auch eigentlich schon gut in der Etablierung. Wie gesagt, Programmmanagement sind so die nächsten Herausforderungen und wir haben auch schon sehr früh, glaube ich vor zwei Jahren, auch schon rudimentäres Portfolio-Management eingeführt und sind da jetzt auch bis Ende des Jahres aufgestellt. Also wirklich so das Gesamtpaket zu stellen aus Portfolio, Programm, Projektmanagement, das auch strategisch zu verstetigen und auch als Superkraft einer Verwaltung, denke ich mal, zu etablieren, weil diese ganze Transformation, da kommt ja noch Smart City und andere Registermodelle, tausend andere Dinge um die Ecke. Wir brauchen das, denn wir haben zu viel Arbeit für zu wenig Menschen und knappe Kassen ist ja auch unser Motto. Das wird da nicht besser werden. Deswegen, wir müssen die Effizienz nach vorne holen und das geht nach meinem Dafürhalten mit einem sinnvollen Einsatz dieser Managementarten.
Ihr habt eine ganze Menge Dinge auch genannt, die im Laufe der Zeit entstanden sind, die eigentlich nichts mit dem einzelnen OZG-Dienst zu tun hatte, sondern eigentlich eher, Hauke sagt es gerade so schön, Fertigungsstraßen. Das ist ja, wir reden hier wirklich über Massenproduktion von Online-Diensten. Fertigungsstraße hat ja so die Anlehnung an Produktionsunternehmen. Also ihr habt im Prinzip Rahmenbedingungen geschaffen, in denen man jetzt immer wieder neue Dinge einkippen kann, weil die Standards da sind, weil die Prozesse da sind, weil die Verantwortlichkeiten da sind, weil das geübt ist, weil die Schnittstellen gewohnt sind. Also ganz vieles ist da passiert. Was würdet ihr denn sonst noch sagen? Was hat sich soweit so bewährt, dass es aus den Erfahrungen auch weitergeführt werden kann oder auch jetzt weitergeführt wird?
Ein wesentlicher Aspekt, das kann man vor dem Hintergrund der knappen Kassen ja auch nochmal nach vorne stellen, ist wirklich dieses Portfolio-Management. Also da sind wir uns auch im Land Mecklenburg-Vorpommern unter den Ressorts einig, dass wir zukünftig in der Umsetzung priorisieren müssen. Und das anhand Kriterien, die wir aktuell auch im Hinblick auf die Ende-zu-Ende-Digitalisierung gerade nochmal neu entwickeln und auch hinterfragen. Also sagen, okay, was sind wie klar die Faktoren, die wir ansetzen, zusammen die Leistung, da stecken wir jetzt das Geld rein, um sie wirklich durch zu digitalisieren. Also es gibt wirklich Verwaltungsleistungen, wo ich mich frage, da muss ich denn für 5 Fälle im Jahr da jetzt ein Formular entwickeln? Und das ist natürlich, da spielt natürlich die Frage der Fertigungsstraßen eine Rolle, wie wirtschaftlich kann ich wirklich so ein Formular entwickeln? Und das muss ich auch nachhalten und weiterentwickeln. Und es gibt die Fälle, ich denke da an unseren beispielsweise Schwerbehindertenrecht da bei uns im Lagos. Da sind 50.000 Anträge am jeden Jahr bei uns im Land. Ja, wenn man da digitalisiert, dann hat man da auch das Potenzial, wirklich die Arbeit zu erleichtern. Und das gilt auf kommunaler Ebene für einige Leistungen auch mehr als für andere. Und in dieser Hinsicht müssen wir, und ich habe jetzt nur von der Priorisierung der Fachressorts gesprochen, natürlich muss die Priorisierung mit den Kommunen durchgetragen werden in den entsprechenden Gremien, gucken, welche Leistungen nehmen wir uns wirklich und dann ganzheitlich an, um es dann richtig zu machen.
Ja, das kann ich auch nur unterstützen. Auch da sind wir jetzt unterwegs. So im Prinzip, ich mache es nur ein bisschen sehr flach formuliert. Also so die Antragsseite für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen ist im Großen und Ganzen erstmal verfügbar. Damit ist die Verwaltung aber noch kein Stück schneller. So, und schneller bedeutet nicht jetzt die Geschwindigkeit, in dass der Bürger sein Zeug ist, sondern auch generell Effizienz. Denn wir haben die klassischen Probleme. Wir kriegen unsere Stellen nicht besetzt. Demografischer Wandel. Die Babyboomer gehen demnächst alle in Rente. Also wir werden ein Versorgungsproblem haben, unsere Aufgabenübertragung. Von daher priorisieren und dann jetzt nicht nur immer ein Fragment, also ich mache nur diese eine Antragsstrecke, diesen einen Verwaltungsprozess, sondern auch thematisch denken. Wie kann ich ganze Bereiche mal wirklich, ich nenne es mal so Ende zu Ende, sagst du, das ist auch noch eine Frage der genaueren Definition. Ich versuche mit dem Begriff immer datenregelbasierte Automation, soweit es geht, dass wir da wirklich hinkommen, denn viele Tätigkeiten sind automatisierbar oder vereinfachbar und das ist eigentlich so der nächste Schritt, wo wir jetzt hinwollen, dass wir das auch weiterdenken. Aber genau das ist auch so, wir haben jetzt nicht mehr diese vielen Projekte, also wir fangen jetzt wirklich sehr große an, die das im Hintergrund haben. Wir haben auch noch Klassisches, wo wirklich OZG dann mit dem Fachverfahren zusammenschrauben, die E-Akte anbinden. Da merken wir aber auch schon aus unseren Erfahrungen, ganz ehrlich, das reicht nicht. Da wird man nicht wirklich effizienter, sondern hat nur die aktuellen Dinge nach besten Möglichkeiten und Gewissen zusammengebaut. Es ist aber noch nicht effizient, weil wir auch wissen, dass viele Fachverfahren auch schon gewisse Entwicklungszeiten auf dem Puckel haben. Und da brauchen wir neue Ideen, neue Ansätze, um wirklich dann Daten durch die Prozesse fließen zu lassen. Nur noch, wo der Mensch wirklich gebraucht wird, den Eingriff zu nehmen, weil eigentlich ist ja auch unser Schwerpunkt Arbeit mit dem Menschen und nicht Maschinentätigkeiten abzutippen oder ähnliches, wofür wir uns eigentlich auch zu schade sind. Das ist bei uns auch so, Priorisierung, Schwerpunkte bilden. Und auch da, was Hauke sagte, kann ich nur sagen, die sind ja überall gleich, was wir auch mal sagen. Wir haben alle die gleichen Handlungs- und Gesetzesgrundlagen. Das sollten wir gemeinsam tun, gemeinsame Schwerpunkte setzen und dann übertragbare Ergebnisse zu produzieren, unabhängig dann von persönlichen Befindlichkeiten oder ähnliches. Alles das geht, das hat OZG gezeigt und das müssen wir bitte auch fortführen.
Ihr habt es schon ein bisschen beschrieben, auch wie man zu einem guten Portfolio kommt. Ich finde, für die das ein bisschen fern ist, man kann sich immer so vorstellen, ne, man geht mit der ganzen Familie in die Pizzeria, alle wollen Pizza Chef und das Portemonnaie gibt aber nur eine Pizza Margherita her und jetzt muss man halt überlegen, wer kriegt welchen Stück davon. Das ist ja heute die Wirklichkeit. Es gab ja die Sondersituation mit Corona, dass dann sehr viele Mittel da waren. Da ist ganz viel gleichzeitig gemacht worden. Jetzt genau das Umgekehrte. Es sind wesentlich weniger Mittel, aber das Richtige. Habt ihr noch Ideen dazu, worauf es wirklich ankommt, um zu solchen Priorisierungsentscheidungen zu kommen, die dann auch mitgetragen werden?
Also man muss zunächst konstatieren, dass Priorisierung nicht wirklich neu war. Also es wurde bereits im Rahmen der Themenfeldarbeit im OZG, als diese 2017-18 die Arbeit aufgenommen haben, Priorisierung vorgenommen. Es fing an mit solchen Top 100 Wirtschaftsleistungen, Top 100 Bürgerleistungen, Top 100 115-Leistungen. Und anhand dieser Priorisierung hat man auch gesagt, okay, welche sind die Leistungen, für die wir jetzt eine EFA-Lösung entwickeln. Und welche sind Leistungen, die vielleicht nicht ganz so ein hohes Digitalisierungspotenzial haben und ganz so einen hohen Nutzen, in Anführungsstrichen, die wir vielleicht, für die wir zunächst erstmal die Leistungen und die Prozesse und die Daten versucht zu beschreiben, also zentrale nachnutzbare Informationen zu generieren, die ja nicht auch sehr, sehr wichtig sind, für die es aber niemals einen zentralen Begriff bedarf. Und diese Priorisierung, die wurde aber immer wieder angefasst in den nächsten Jahren, die darauf folgten. Ja, ne? Es sind ja auch EFA-Dienste dann zurückgestellt worden, auch auf Grund mangelndes Nachnutzungsinteresses. Es sind E-Verdienste priorisiert worden, man gedacht hat, diese E-Verleistungen, die sind jetzt besonders wichtig, das sind jetzt die Boosterleistungen, mit denen wollen wir jetzt bis Ende 2023 noch jetzt die Umsetzung schaffen. Dann am Ende waren es die Fokusleistungen, zu denen man gesagt hat, das sind jetzt die Leistungen, die wir wirklich flächendeckend bereitstellen wollen, weil die so wichtig sind, dass wir daraus auch eine hohe Digitalisierungsgesellschaft generieren können. Ja, ich denke mal, das Thema, wie wir priorisieren, wird sich aus den verschiedenen Aspekten, was ist politisch geboten, was ist wichtig für die Verwaltung, was ist wichtig für Bürger und Unternehmen, immer wieder neu aushandeln. Aber es muss natürlich dem am Ende darin einzahlen, dass dieser Nutzen entsprechend dann austariert ist und wir möglichst das viele Geld, was wir dann investieren müssen, das muss man ja auch sagen, es wird teuer, dieses Ende zu Ende digitalisieren, dass wir da auch am Ende möglichst auch ein bisschen digitale Rendite wieder zurückspielen. Ob es nun direkt in Form ist, dass man das Personal, was jetzt alles in Rente geht durch den demografischen Wandel und wir gar nicht nachbesetzen können, der noch einfahren kann. Oder indirekt, was noch viel wichtiger ist, dass unsere Wirtschaft beispielsweise in der Lage ist, auch wirklich schnell eine Baugenehmigung zu bekommen und schnell neue Unternehmen gegründet werden können. Diese Rendite für unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft, dies muss auch enorm hochgewichtet werden. Das wird sie auch. Im OZG-Änderungsgesetz wurde nun ja auch festgelegt, dass man das Digital-Only-Prinzip für wirtschaftsbezogene Leistungen in den kommenden 5 Jahren umsetzen möchte.
Ja, so ein bisschen mal wünscht dir was. Ne? Ich rede jetzt mal von meiner persönlichen Meinung. Ich möchte jetzt nicht die also Stadt Rostock repräsentieren, aber im Grunde genommen, lass uns doch erstmal das priorisieren, was so Typ-2-Leistung ist, also übertragener Wirkungskreis, wo die gesetzliche Grundlage überall identisch ist, in Vorbereitung, Umsetzung Dresdner Forderung. Dass man wirklich mal irgendwann als Cloud-Service den ganzen Kfz-Gerödel da hat und nicht hier 400 oder 500 Landkreise, kreisfreie Städte, große kreisangehörige Städte sich dort mit Pentest und Zertifizierung rumschlagen müssen. Das ist nicht wirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen. Wir erschöpfen uns daran auch. Sicherheit und Ähnliches ist da auch noch ein Thema. Wäre für mich ein ganz wesentlicher Punkt, eben noch zum IT-Planungsrat spiegeln kann. Damit tut ihr uns einen Gefallen. Wir haben genug kommunale Aufgaben, die wir vor Ort auch erledigen wollen. Und noch so ein zweiter Strang auch, Hauke. Viele kommunale Daten, die jetzt ja auch durch unsere Smart City Vorhaben und Ähnliches in urbane Datenplattformen gehen, wo ich mal sage, so kommunale eigene Registermodernisierung, Harmonisierung, da gibt es unwahrscheinlich viel Potenzial der Automation, auch mit KI und Ähnliches alles. Ich habe da auch gerade im Geobereich sehr interessante Vorträge von den Kollegen gehört. Da haben wir auch sehr viele Potenziale, die wirklich aber auch nur lokal letztendlich auch zu denken sind, von dem Umsetzungsgrad her. Also von der Priorisierung so von zwei Seiten. Was nützt uns wirklich hier vor Ort ganz schnell auch Arbeit an Bürger? Wir haben auch im Sportbereich da auch sehr viel digitalisiert, wirklich Satzungsrecht. Haben wir das ganze Förderungsthema auch übrigens, weil wir OZG aus der Hüfte schließen können. Unternehmenskonto den Vereinen beigebracht. Die können letztendlich, habe ich schon mal gezeigt, Schritterfordernis ist alles gewährleistet. Anträge stellen für Sportlerförderung und Zuschüsse. Das geht bei uns direkt dann auch in die Sachbearbeitung, digitale Weiterbearbeitung. Das sind also viele Themen, die Kommunen haben, sich mit sich selbst gut zu tun und sind da auch gut ausgelastet und brauchen auch die Digitalisierung, um die bekannten Probleme zu lösen. Und der zweite Strang von Priorisierung mal hoch betrachtet, lasst uns doch wirklich als Bundescloud-Dienst irgendwo solche zentralen Systeme, die alle identisch sind, ich weiß, das werden einige Hersteller nicht gerne hören, aber doch dort anstellen, dann sind wir halt so ein bisschen noch Front Office dafür und das wirklich in eine komplette Ende-zu-Ende-Digitalisierung zu transformieren, dass wir da wirklich auch unsere Aufwände reduzieren, weil sonst erschöpfen wir uns. Das muss ich wirklich sagen und das würde ich gerne nochmal zurückgeben.
Das ist super spannend. Du greifst so ein bisschen voraus. Auch wünscht dir was sozusagen, wenn ihr jetzt, also stellt euch vor, es wären jetzt 5 Jahre weiter und ihr schaut aus dieser Perspektive zurück. Was sollte sich in den nächsten 5 Jahren eigentlich in der Digitalisierung auf Ebene Kommunen, Land und eben auch föderal getan haben? Wir machen mal, wünsch dir was, was wäre richtig gut? Was wären die Hebel, womit es wirklich weitergeht? Aus der Praxis bezogen.
Puh, das ist eine super Frage.
Okay, du kannst ja ein bisschen Zeit gewinnen. Ich habe da ganz viel auf dem Zettel.
Fang du mal an.
Dann. Ja, aus kommunaler Sicht natürlich. Lasst uns das, was wir alle gemeinschaftlich als Herausforderung haben, einmal vernünftig machen. Auch auf Landesebene MV. Gemeinschaftlich und auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, werde ich es vorhin formuliert, unsere Gegenwart als Gemeinschaftsaufgabe gesehen. die digitale Transformation des Landes MV als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen und zu verstehen und unser Handeln danach ausrichten. Das ist der Adressat Landesregierung, aber auch Kommunen. Bitte jeder mal ein bisschen von seinen kleinen Fürstentümern loslassen und ganzheitlich gemeinschaftlich denken, weil irgendwann, wie du so vorhin schon gesagt hast, kriegen wir die Rendite daraus. Weil es ist eigentlich auch alternativlos. Es wird keiner mehr für sich in seinem gallischen Dorf diese ganze Thematik irgendwo bewerkstelligen können und von Sicherheit und Cyberattacken mal ganz von noch abgesehen, das ist ja auch ein Thema, was wir hoch priorisieren müssen. Da bin ich auch bei uns dabei. Wir müssen unsere Systeme sicher kriegen. Das können wir nur wirtschaftlich, gemeinschaftlich gestalten und durch Standardisierung und Harmonisierung, weil damit sind wir erstmal arbeitsfähig. Das ist noch kein großer Benefit da. Also von daher dieses gemeinschaftliche, kooperative immer weiter entwickeln. Lass uns gemeinsam diese schon gut, sag ich mal, entwickelten Strukturen aus dem OZG-Programm größer denken, gemeinschaftlicher denken und jeder kommt dann halt auch aus seiner Ressort- oder Verwaltungs- oder Organisationseinheit-Denke heraus und transformiert sich zu diesem Ziel. Ja, logisch, natürlich, wenn ich ja in diese Gemeinschaft was reingehe, partizipieren wir alle von und Quick-Wing und politisches Bedienen von irgendwelchen Erfolgen. So hast du es ja auch kurz dargestellt, das hilft nicht wirklich uns. Ne? Also wir, das ist ein Tanker, also als alter Seefahrer sage ich immer, das ist ein Tanker, der hat einen Kurs und jetzt musst du eine Kursänderung nehmen. Da kannst du erstmal das Ruder einschlagen, da fährt erstmal trotzdem ein Stück geradeaus. Das dauert eine Weile, bis der neuen Kurs raufnimmt. Und genauso sehe ich das auch. Das ist ja auch die Stärke von deutschen Verwaltung, dass wir dort auch sehr stabil sind. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung der digitalen Transformation stellen. Thema KI auch. Was macht das mit uns? Verhindern können wir es nicht. Wir müssen es sinnvoll einsetzen, sinnvoll kanalisieren. Und das bitte nicht jeder wieder für sich, nicht wieder die gleichen falschen Schleifen machen, sondern mit Geschwindigkeit, gemeinschaftlich, mit kurzen Wegen, was du auch so schön beschrieben hast, Hauke, das fand ich auch eines der größten Benefits. Ich war sofort beim Ressort und so weiter. Das brauchen wir auch für die anderen Dynamiken, die wir in dieser Entwicklung haben. Und das wäre so der ganz große Wunsch auf meinem Zettel. Es sind noch 200 andere, aber die spreche ich jetzt aber nicht aus.
Wenn ich da ganz kurz reingehen darf, weil ich finde ich wirklich spannend. Es wird ja im Moment bundesweit jetzt auch mal im neuen Ministerium ja darüber gesprochen, Normenkontrollrat und Bündelungsstrukturen und was könnte man da alles rechtlich machen. Du sagst ja gerade ganz deutlich, ey, bündeln können wir doch heute, wenn wir es nur machen und wenn wir es wollen, aus der Perspektive, dass wir Dinge vereinfachen und die Sachen machen, die wir auch gemeinschaftlich tun können. Und das heißt ja, da müssen wir eigentlich gar nicht drauf warten, dass es neue Gesetze gibt, sondern das geht eigentlich heute, wenn alle mit kurzen Wegen zusammenarbeiten. Ist das so richtig auf den Punkt gebracht oder habe ich die
natürlich interpretiert? Also das ist auch schon so unser Mantra seit 2018, dass wir das auch schon mal so auf große Runde mal artikuliert haben. Das dauert aber alles. Ich habe auch gelernt, dass solche Prozesse, wie eine Kollegin mir das gut erzählt, nicht Revolution, sondern Evolution. Ich glaube, wir müssen diese Evolution gehen und das dauert halt einen Moment, das akzeptiere ich auch. Aber aussitzen können wir es nicht.
Das würde ich mir im Rückblick in 5 Jahren wünschen, dass wir auf föderaler Ebene auch eine ähnliche Umsetzungsstruktur für Digitalisierungsvorhaben entwickelt haben, wie wir es hier im Land haben. Ne? Und dass wir, da arbeitet aktuell eine sogenannte Projektgruppenstruktur dran und wir überlegen uns, wie wir uns da auch hinsichtlich der Einbindung der Fachlichkeit optimal aufstellen können. Denn auch auf föderaler Ebene ist jetzt die Erkenntnis gewachsen, wir können doch nicht ohne Fachlichkeit digitalisieren. Viel mehr Verantwortung wird in die Fachministerkonferenzen auch gehen zukünftig, weil diese ganzen Daten, die wir für die Digitalisierung brauchen, die werden ja in der Fachlichkeit verantwortet. Und das ist ein interessanter Prozess, wo man beobachten kann, ja, die haben auf föderaler Ebene jetzt ähnliche Herausforderungen, wie wir sie vor 3, 4 Jahren im Land in der OZG-Umsetzung erkannt haben. Und welche Lösung finden sie jetzt dafür? Das wird hoffentlich zu einer tragbaren Lösung finden, dass wir dort auf föderaler Ebene eine Umsetzungsstrukturen haben, die dann auch, und das ist noch ein wesentlicher Aspekt, unsere strategischen Ziele föderal, wie im Land, wie auf kommunaler Ebene gemeinsam bedienen. Denn das ist etwas, wo ich die Hoffnung habe, da stehen wir jetzt gerade aktuell nicht am Anfang, aber wir sind noch nicht am Ende der Reise, dass wir, dass diese föderale Strategie, die wir gerade schon entwickelt haben und die kommunale Strategie, die in der ersten Version vorliegt und auch unsere Landesstrategie, dass die ineinander greifen müssen wie ein Zahnrad. Das wäre bei So, und dann können wir auch...
Okay, die Agitide. Genau.
Ja, also ich meine, wir hatten ja schon den Automobilbau in den Fertigungsstraßen, das Getriebe sicherlich auch. Ich fasse das mal zusammen mit, also es geht einerseits um eine hohe Standardisierung auch auf der föderalen Ebene und gleichzeitig ein Verständnis davon, dass man einen Zielrahmen steckt und diesen Zielrahmen dann runterbricht auf die jeweilige Ebene und egal was man tut, aber immer etwas macht, was auf diesen Zielrahmen einzahlt. Und dafür braucht man halt mit der Fachlichkeit eine Governance, also eine gemeinsame Abstimmung über das Vorgehen und über die Priorisierung, die gut funktioniert. Und das muss wachsen. War ja das andere Learning, was ihr gesagt habt. Das kann man nicht einfach nur von oben per Dekret vor Ort verfügen, sondern da braucht man eben Leute, die das sich darauf einlassen und das machen und ausgestalten.
Ich glaube, das war mal eine Beraterin bei uns im Projekt, die hatte das eingebetteter Wandel genannt. Fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob der geschützt ist, der Begriff, aber vielleicht mache ich das doppelt. Das passt ganz gut, weil im Grunde genommen müssen wir das, was wir in unserer Umsetzung jetzt gemacht haben, im Land wie föderal, möglichst jetzt in nachhaltige Strukturen packen, fortführen und ganzheitlich jetzt auf dieser Grundlage weiter digitalisieren. Das ist ja so mein Wunsch.
Ich fand gerade lustig, wie Markus es schwer gefallen ist, als Dienstleister das Wort Verfügen auszusprechen. Das, glaube ich, kann man sonst im normalen Sprachgebrauch auch gar nicht bedienen. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Für uns ist auch wirklich die große Herausforderung, wir haben jetzt in jedes Projekt diesen Betriebsübergang oder das Betriebsorganisations- und Geschäftsmodell. Also wir haben zu jedem OZG-Programmprojekt ein Rostocker Projekt aufgesetzt, auch mit den ganzen Lenkungsgruppen, alles Mögliche. Und da haben wir halt noch Zusatzpakete mit reingenommen, weil diese Verstetigung ist dann nachher die Herausforderung. Gutes Online-Dienst draußen, aber was ist, wenn? Ne? So, und dann geht es los, ja, wir sind nicht zuständig. Dann ist wieder die sag ich mal, Superkraft einer Verwaltung, sich nicht als Zuständigkeit zu mal definieren. Das haben wir gleich mitgedacht und auch versucht, es immer besser hinzubekommen, zu verstetigen. Und das nehme ich auch wirklich, würde ich auch gerne nochmal in diese Runde mit reinbringen. Man muss an die Zeit nach dem Projekt schon sehr früh dran denken, weil es auch wirklich neue Aufgaben hatten wir vorhin schon, neue Fähigkeiten manchmal auch bedarf, damit das denn auch als Daueraufgabe festgehalten werden kann. Sonst verpufft das wieder, wo man sich jahrelang drum bemüht hat.
Ja, spannend, dass du nochmal den Bogen zum Betrieb auch spannst. Der ist ja jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern dann ein Stück weit zentralisiert worden aus den Erfahrungen des Programms, um es zu verstetigen. Ich hätte noch eine kleine abschließende Frage. Viele, die Podcast hören, haben es ja immer kurz und eilig, sind aber vom Fach. Habt ihr eine kurze Runde Lifehacks, die drei Dinge, die ihr jemanden, der dafür Verantwortung trägt, dass die Digitalisierung vorankommt und sich überlegt, was mache ich als nächstes? Habt ihr drei Tipps, womit man heute sofort anfangen kann? Oder zwei oder einen?
Für mich letztendlich eine Top-Down-Ansatz haben wir bei uns gefahren. Auch, dass wir relativ früh oben letztendlich das gut kommuniziert haben. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dieses Erwartungshaltungsmanagement. Klar, was geht da und was kann es nicht? Aber wir setzen das jetzt um. Das ist gesetzt. Und so ein bisschen plane dein Vorhaben und arbeite diesen Plan auch ab. Das hat sich bewährt mit allen Höhen und Tiefen.
Also was gut bei uns im Programm getragen hat und was ich auch als Empfehlung mitgebe für andere Programme, ist auch wirklich diese Kultur des Lernens einzufordern, dann auch von der Führungsebene und mittragen zu lassen. Also dass man auch eine Fehlerkultur dann hinsichtlich des Programmes dann einfordert, aber natürlich für sich auch gleich die Strukturen denkt, wie werden die Reviews gestaltet, ne? wie werde ich die Änderungen dann umsetzen, denn gerade die Digitalisierung ist so ein ja schon disruptives Feld, das kann sein, dass ich mein Programm auch wirklich schlecht grundlegend teilweise umstrukturieren muss, ja, im laufenden Doing. Also ich denke, das muss man von Anfang an mitdenken, ne? Dieses Kultur eines Lernenden Programm ist. Das ist das A und O. Und natürlich auch in der Landesverwaltung, in der öffentlichen Verwaltung, wenn man da Projekte umsetzt, ist auch das Stakeholder-Management etwas, welches zunächst auch sehr viel Gedankengut, aber dann auch sehr viel Pflege erfordert. Weil wir wollen alle natürlich auch in ihrem Verantwortungsbereich auch entsprechend mitgenommen werden. Und das ist auch deren Recht und Anspruch und auch wichtig, dass sie mitgenommen werden, denn die müssen das Ergebnis ja auch mittragen.
Vielleicht nochmal, frage ich den Ball nochmal auf. Also was mir so wirklich wichtig war, dass man klar artikuliert, Digitalisierung da kommen wir nicht drum rum. Und das ist so diese erste Phase des OZGs gewesen. Also ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, das 2019 war manchmal vielleicht auch noch so das Mindset, aber vielleicht geht das ja an uns vorbei. OZG hat es geschafft, bundesweit, das möchte ich mal so behaupten, Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Das ist jetzt, das haben wir auf der Habenseite. Das haben wir vor 5 oder 8 Jahren war das nicht so. So, das ist das eine. Und dann habe ich so als Learning nochmal oder als Tipp, ich habe mit Zahlen jongliert oder eine These aufgestellt. Behauptung wäre doch ein bisschen frech. Aber was würde das bedeuten, wir müssten es alleine machen? Deswegen machen wir das jetzt. Und da kann man sehr schnell mit Projekttagen mal 1000 rechnen und dann hat man Dimensionen, die es nicht verhandelbar machen, dass genau diese Mitwirkung zum jetzigen Zeitpunkt in diesem gemeinschaftlichen OZG-Projekt nichts weiter als sinnvoll ist. Es sei denn, es stellt irgendeiner in Frage, dass das OZG bei uns nicht umgesetzt werden soll, obwohl es eigentlich ein geltendes Recht ist. Das waren so ein bisschen auch sehr plakativ hochaggregierende Thesen, aber die haben auch in Wirkung gezeigt.
Als drittes würde ich noch sagen, den Aspekt hervorheben der zukünftigen Governance. Dass man am Anfang eines Programms, eines Projektes gleich mitdenkt, was passiert eigentlich danach. Das war ein ganz interessanter Erkenntnisprozess bei uns im OZG-Programm auch, dass wir dem erst spät gemerkt haben, ja, wir haben gar keinen Plan dafür, welche Governance, welche Rollen, Verantwortlichkeiten, Prozesse dann auch im Betrieb dieser Online-Dienste und in der weiteren Digitalisierung in das Programm endet, weil Digitalisierung ist ja eine Daueraufgabe, integriert werden. Das sollte man immer mitdenken von Anfang an.
Ja, es gibt für eure Rückblicke, Einblicke und Ausblicke und auch für die kleinen Lifehacks, die ihr gerade noch gegeben habt. Wenn ich das noch ergänze, aus meiner Perspektive, was ich wirklich spannend finde, in dem, was in Mecklenburg-Vorpommern gemacht wurde, es ist einfach angefangen worden, es ist groß gedacht worden, es wurde Schritt für Schritt weiterentwickelt und aus dem Programm sind dann hinterher eigentlich die Strukturen gewachsen, auf denen man jetzt auch dauerhaft aufsetzen kann. Und vielleicht ist dieser Gedanke auch nochmal für viele hilfreich. Setzt doch ein Projekt so auf, dass ihr etwas schafft, was hinterher verstetigt werden kann. Governance war ein Thema, Projektstrukturen war das andere und Standards. Auch das wird, glaube ich, noch unterschätzt, wie viel Hebel man da in der Hand hat. Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch. Wer sich jetzt von unseren Zuhörenden noch mehr dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, am 23. Juni zum Zukunftskongress Staat und Verwaltung kommen. Dort werden wir das Thema mehr Digitalisierung bei knappen Kassen auch nochmal um 13.45 Uhr auf der Bühne intensiv diskutieren. Vielleicht ist Reik auch mit dabei als Ansprechpartner für Interessenten aus der Kommune. Das Thema wird uns weiter begleiten. Und ich hoffe, wir konnten die ein oder andere Anregung geben. Wer noch mehr dazu wissen will, kann in den Shownotes sicherlich nochmal die Kontaktdaten sehen und kann uns gerne auch bei MGM kontaktieren oder beim Stand auf dem Zuko besuchen. Vielen, vielen Dank für euer Gespräch, für eure Zeit und dann bis nächste Woche beziehungsweise in Berlin.
Ciao. Ciao. Ciao.